Schauplatz.
Robert, der frühere Premier Andrej Babiš hat mit seiner Partei Anno jetzt die Abgeordnetenhauswahl deutlich gewonnen. Die amtierende konservativ-liberale Koalition ist abgewählt. Warum ist es zu diesem Ergebnis gekommen?
Das kann man natürlich jetzt von verschiedenen Blickwinkeln aus beurteilen. Das heißt, man kann natürlich sehen, dass diese Unterstützung für Babiš letztlich weitaus größer war, als zum Beispiel die letzten Umfragen signalisiert haben. Da ginge man davon aus, dass vielleicht um die 30% es sein werden. Dann sind es doch fast 35-36% geworden im Endeffekt. Das heißt, ihm ist es gelungen, wirklich in den letzten Tagen, Wochen eben viele unentschiedene Wähler zu mobilisieren. Und auch Wähler, die vielleicht schon dabei waren, eine der kleineren populistischen oder radikaleren Parteien zu wählen, aber dann doch eher gesagt haben, also wenn wir jetzt diese Regierung von Petr Fiala weghaben wollen, dann gehen wir lieber zu demjenigen, der wirklich eben dann die stärkste Partei wird. Und das war Babiš. Also das ist der Grund für dieses große Ergebnis von Babiš. Und was die Gründe für seinen Wahlsieg angeht, also man darf nicht vergessen, Babiš hat ja in den letzten 4 Jahren permanenten Wahlkampf betrieben. Ich meine, Babiš hat sich ja auch ein bisschen etwas aus diesem politischen Tagesgeschäft zurückgezogen. Er hat das noch seine Stellvertreter, Alena Schillerová, die frühere Finanzministerin, Fraktionschefin, oder auch auf Karel Havlíček delegiert, hat sich ein bisschen zurückgenommen. Aber umso intensiver hat er sich bemüht, den direkten Kontakt mit den Wählern aufzubauen. Also er ist viel durchs Land gefahren mit seinem Wohnmobil etc. Und er hat so etwas wie eine, würde ich sagen, fast schon verschworene Gemeinschaft um sich gebildet. Also was die Wähler angeht, was die Unterstützer angeht, was man so gesehen hat in einigen Videos, da haben einige Leute ihn wirklich fast schon als einen Heilsbringer gesehen, wie er da gekommen ist und jetzt, und haben ihn Selfies machen wollen und haben sich Ratschläge von ihm geben wollen. Das heißt, da war schon etwas mehr als nur jetzt, dass man einen Politiker hat, den man jetzt wählen kann. Und natürlich die Teuerung, ein großes Thema in Tschechien, das heißt, dass die Lebensmittelpreise höher sind als vor 4 Jahren. Obwohl man hier ein bisschen ausholen muss, vor 4 Jahren war einer der großen Slogans des damaligen Oppositionsführers Petr Fiala Babišova Drahota, das heißt Babišs Teuerung. Er hat gemeint, nach Covid sind die Preise hoch und er hat eben mit diesem Thema punkten wollen. Nun ist es Babiš gelungen, diesen Spieß umzudrehen und hat gesagt Fialova Drahota, das heißt Fialas Teuerung. Und man sieht, wie damals, wie heute hat dieses Thema, also hohe Preise für Lebensmittel etc., Energien schon gezogen. Das heißt, das ist auch für künftige Wahlkämpfe, würde ich sagen, so ein Blueprint, also dass man hier wirklich schon davon ausgehen kann, dass dieses Thema immer wieder die Leute anspricht und eventuell dann auch mobilisieren kann.
Welche sind denn weiter Sieger der Wahl und welche sind Verlierer der Wahl?
Ich würde vielleicht mit den Verlierern beginnen. Also er ist also auf jeden Fall das Bündnis Stachilo, das heißt dieses linksnationalistische Bündnis, das von den Kommunisten angeführt wurde. Die hatten ja in den letzten Umfragen ein paar Tage vor den Wahlen noch 7%. Das heißt, die wären eigentlich gemäß diesen Umfragen sicher im Parlament gewesen, hätten wohl auch dann schon ein Wörtchen mitgeredet oder mitreden wollen bei der Bildung einer künftigen Regierung. Und nun sind sie unter den 5% geblieben. Für mich war das schon eine Überraschung. Das zeigt eben, dass die Wähler von dieser Gruppierung dann doch im letzten Effekt bereit waren, eher Babiš die Stimme zu geben, weil sie sich davon erhofften, also wenn wir wirklich diese Regierung weghaben wollen, die Regierung von Petr Fiala, dann müssen wir denjenigen wählen, der auch die größten Chancen hat, wirklich zu gewinnen. Und das ist Andrej Babiš. Also das ist die Überraschung. Und was die anderen Wahlsieger angeht, sicher auch die Autofahrerpartei, Motorista Sobiet, eine Partei, die es vielleicht erst seit 3-4 Jahren gibt, die auf Anhieb den Sprung ins Parlament geschafft hat. Wobei sie schon eigentlich im letzten Jahr bei den Europawahlen einen Überraschungserfolg mit knapp 10% oder etwas mehr als 10% erreicht hat mit 2 Abgeordneten im Europaparlament. Aber nun eben kam die große Bewährungsprobe auf nationaler Ebene. Und auch hier hat man gesehen, dass die Umfragen vor einem halben Jahr gar nicht so gut waren für die Autofahrerpartei. Die waren auch irgendwo unterhalb der 5%-Marke. Das heißt, auch denen ist es gelungen, wahrscheinlich durch einen sehr gut geführten Wahlkampf über Social Media und so weiter, eben Leute zu mobilisieren. Wahrscheinlich eher Leute, die enttäuscht waren von Petr Fiala als Chef der liberal-konservativen demokratischen Bürgerpartei. Das heißt, denen war die Partei zu vogue, zu grünaffin, zu vielleicht proeuropäisch. Und die sind dann eben zu dieser Autofahrerpartei gegangen, deren Vertreter gemeint haben, wir sind eigentlich die ODS von früher, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, wählt das Original als eben diese verweichlichte Kopie von Petr Fiala. Und scheinbar hat das gezogen. Also das ist der zweite Wahlgewinner. Und zu den Verlierern muss man wahrscheinlich auch die Partei von Tomio Okamura zählen. Freiheit und direkte Demokratie, eine rechtspopulistische, teils auch fremdenfeindliche Partei, die versucht hat, auch Stimmung gegen zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge zu schüren im Wahlkampf. Und die ist auch unter ihren Möglichkeiten geblieben. Das Potenzial dieser Partei liegt sicherlich auch irgendwo bei 10-12% und sie hat, denke ich, nur 7% erreicht. Also auch hier sieht man, dass eben diese Partei dann doch nicht so gezogen hat, wie sie sich das erhofft hat.
Zum Wahlsieger nun. In Deutschland wird Babiš gern als Rechtspopulist bezeichnet. Das ist meiner Meinung nach aber nicht wirklich richtig, oder?
Genau, also die Bezeichnung Rechtspopulist ist eher sehr vereinfachend, weil sie nur einen sehr kleinen Aspekt seiner Politik betrifft. Babiš ist eigentlich, oder die Bewegung Anno ist eigentlich eine Allerweltsbewegung. Da können sich theoretisch sowohl Mitte-Links-Wähler wie Mitte-Rechts-Wähler, wie vielleicht ja auch ein bisschen Wirtschaftsliberale damit identifizieren. Und er versucht eben dieses ganze Programm irgendwie abzudecken. Mal ist er ein bisschen mehr liberal, wirtschaftsliberal, dann will er wieder alles vom Staat reguliert sehen. Also Babiš kann man ihn eigentlich nicht so klar festlegen. Was der Unterschied ist zu klassischen rechtspopulistischen Parteien, das ist zum Beispiel die Freiheitliche Partei in Österreich und so weiter, die Ausländerfeindlichkeit war für die immer ein sehr wichtiger Punkt in ihrer Programmatik. Nicht erst seit der Flüchtlingskrise 2015, sondern schon vorher. Diese Parteien haben sich immer so profiliert, Babiš hingegen nicht, auch die Anno-Partei nicht. Das heißt, hier kann man wirklich nicht davon sagen, dass die Anno-Partei eine rechtspopulistische Bewegung wäre. Ja, es stimmt, sie ist im Europaparlament zusammen mit dem Rassemblement National und mit der FPÖ und mit anderen Parteien in dieser Gruppe Patriots for Europe. Okay, aber das bedeutet noch nicht, dass diese Partei auch eben rechtspopulistisch ist. Was aber nicht bedeuten soll, dass sie sich vielleicht nicht in diese Richtung entwickeln könnte. Ich meine, da gibt es ja sicherlich auch eine gemeinsame Plattform bei diesen Patrioten. Und da kann vielleicht in einer gewissen Zeit schon eine Entwicklung entstehen, wo sich dann die Anno-Bewegung in diese Richtung hinentwickelt. Aber ich gehe mal davon aus, dass Babiš selber Pragmatiker genug ist, um eben das nicht zu machen, weil er will anschlussfähig bleiben. Vor allem auch in Richtung Deutschland, Richtung anderer großer europäischer Staaten. Und ich denke, er will auch ein bisschen dieses Schmuddel-Image ablegen, das er vielleicht hat oder das ihm vielleicht auch angehaftet wurde in den letzten Wochen, Monaten während des Wahlkampfs. Also ich bin selber gespannt, wie er das dann anlegen wird, sollte er tatsächlich Premierminister werden, was höchstwahrscheinlich auch passieren wird.
Mhm. Babiš hat sich ja schon am Sonntag in der Richtung geäußert, dass er nicht besonders glücklich ist über negative Nachrichten, die jetzt aus Tschechien ins Ausland gesandt werden über ihn. Ja, das denke ich die Richtung, ja. Und Babiš hat aber schon am Wahlabend gesagt, dass er eine Einparteienregierung, also seiner Anno, anstrebt. Also mögliche Kräfte, die ihn unterstützen können, scheinen vor allem eben die Autofahrerpartei Motoristje Sobje möglich zu sein, sowie Freiheit und direkte Demokratie, diese Rechtsaußenpartei. Vielleicht kannst du für unsere Hörer mal ein bisschen beschreiben, wo da der Unterschied zwischen den beiden ist, weil die ja nicht unbedingt miteinander können müssen.
Das stimmt. Ich würde sagen, dass der Hauptunterschied wirklich eher darin besteht, dass die Partei Freiheit und direkte Demokratie wirklich am ehesten mit diesem Label rechtspopulistisch bezeichnet werden könnte. Das heißt wirklich zum Beispiel dieses Thema Ausländerfeindlichkeit, Schüren von gewissen Ängsten und so weiter, das gehört zur DNA dieser Partei. Bei den Motoristje Sobje würde ich sagen, das ist im Prinzip eine rechtsliberale Partei, eine wirtschaftsliberale Partei, die wirklich predigt, so wie Javier Milei in Argentinien, also wir wollen den Staat reduzieren, mit Motorsäge eben die Bürokratie abbauen, niedriger Steuern und so weiter. Solche Richtungen gibt es in vielen Ländern, auch in Polen, bei den letzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gab es so eine Bewegung, die sehr viele auch junge Männer zwischen 40 und 50 Jahren anspricht und von denen auch sehr massiv gewählt, unterstützt wird, was häufig auch Leute sind, Menschen sind mit relativ hohem Einkommen. Das heißt, die gehören nicht zu den Verlierern der Gesellschaft, wohingegen bei der SPD, also bei dieser Partei Freiheit und direkte Demokratie, man eher schon davon ausgehen kann, dass sie eher die unteren sozialen Schichten anspricht und dort auch die meiste Unterstützung bekommt. Also das ist die Hauptprogrammatik. Also eine Regierung, wo zum Beispiel diese Partei Freiheit und direkte Demokratie einen wesentlichen Einfluss hätte, die würde sicherlich etatistischer agieren als eine Regierung, wo zum Beispiel jetzt diese Autofahrer das Sagen hätten. Also die würden eher den Staat zurückschrauben wollen, Steuern senken wollen und so weiter und nicht jetzt zum Beispiel irgendwelche neue Sozialausgaben für bestimmte Teile der Gesellschaft ins Leben rufen. Ja. Also das ist der Hauptunterschied. Und ja, Babiš will natürlich alles selber bestimmen. Womöglich hat er ziemlich klar gesagt, also bei mir geht's so, ich gebe den Ministern Aufgaben und dann auch klare Termine, bis wann sie liefern müssen. Und das kann er natürlich in einer Einparteienregierung weitaus leichter, als wenn er sich jetzt mit irgendwelchen kleineren Koalitionspartnern herumschlagen müsste und immer Kompromisse suchen müsste und so weiter. Aber real würde ich sagen, er wird an einer Form der Zusammenarbeit mit diesen beiden kleineren Parteien nicht herumkommen. Also er wird sie brauchen, er muss sie irgendwie einbinden. Es muss nicht jetzt unmittelbar eine direkte Beteiligung an der Regierung am Kabinettstisch sein, aber es können Posten sein im verschiedenen Aufsichtsräten. Es ist auch die Überlegung, ob zum Beispiel nicht Tomio Okamura, der Chef dieser Partei Freiheit und direkte Demokratie, Parlamentspräsident werden könnte. Ich meine, das ist auch ein schöner Posten. Dann ist man protokollarisch die Nummer 3 im Staat und so weiter. Da kann man sicherlich auch dann weiter an der eigenen politischen Karriere basteln. Also das sind so die Überlegungen. Aber er wird diesen beiden Parteien was anbieten müssen, sicherlich.
Welche Rolle könnte denn Staatspräsident Peter Pavel bei der Entstehung eben halt einer neuen Regierung spielen? Er hat ja in seiner Rede vergangene Woche gesagt, dass er bestimmte Bedingungen stellt, also zum Beispiel die EU- und NATO-Mitgliedschaft. Und dann gibt's ja auch noch diese Sache mit dem Interessenskonflikt von Babiš bis hin zu Storchennest, eben halt diese Affäre.
Ich denke, Präsident Pavel hat gut getan, dass er schon vorher diese Klarstellungen gemacht hat, also schon vor den Wahlen, dass die Wähler auch wirklich wussten oder jetzt wissen, woran sie sind, was sie zu erwarten haben. Und das gleiche Signal ist auch an die anderen Parteien gegangen, das heißt auch an Andrej Babiš. Ich denke, Peter Pavel wird jetzt nicht versuchen, seinen eigenen Kopf jetzt mit in die Regierungsverhandlungen reinzubringen. Er wird sicherlich das Ganze begleiten, mit ruhiger Hand würde ich erwarten, ohne irgendwelche großen Erklärungen oder Ankündigungen. Und ich denke auch nicht, dass er zum Beispiel sich querlegen könnte bei der Ernennung von bestimmten Personen zu Ministern. Ich meine, diese Kompetenz, die ja nirgendwo festgeschrieben wird, aber haben schon einige seiner Vorgänger genutzt, also um bestimmte zum Beispiel Minister zu verhindern. Ich denke, hier wird sich Peter Pavel nicht querlegen. Er wird alles eigentlich unterschreiben. Und was den Interessenskonflikt angeht, so muss man Andrej Babiš beim Wort nehmen, indem er behauptet, dass er die Sache so regeln wird, wie es die tschechischen Gesetze jetzt vorsehen. Das heißt, also insofern sollte das auch kein Hindernis sein jetzt für seine Ernennung zum Premierminister.
Ich würde vielleicht ganz gern noch zur Außenpolitik kommen. Also die Frage, glaubst du, dass es dort Veränderungen geben wird? Mit Sicherheit eine Sache ist die Frage Hilfe für die Ukraine, aber vielleicht auch für die tschechisch-deutschen Beziehungen.
Was die Ukraine-Hilfe angeht, müssen wir wirklich abwarten, wie sich das alles entwickeln wird. Da gab es so unterschiedliche Standpunkte im Wahlkampf. Einerseits, dass die ANO-Bewegung diese Munitionsinitiative stoppen will. Dann aber hat Babiš, denke ich, selber ein paar Tage vor den Wahlen gesagt, dass man davon Abstand nehmen will, von dieser Erklärung. Das heißt, es wird sicherlich irgendwie in den Akzenten eine Verschiebung geben, aber ich denke nicht, dass es jetzt zu einer grundlegenden Änderung kommen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass zum Beispiel jetzt Andrej Babiš im Europäischen Rat künftig weitere Sanktionen gegen Russland blockieren sollte, wie zum Beispiel das Viktor Orban oder Robert Fico, der slowakische Premierminister, tun. Das erwarte ich nicht. Er wird auch hier versuchen, wieder den Anschluss zu den großen Playern in der EU zu finden. Und was Deutschland angeht, denke ich, da wird er schon auch versuchen, mit Friedrich Merz, mit dem deutschen Bundeskanzler, ein gutes Einvernehmen zu bilden. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Babisch wird sicherlich sagen, Merz ist so wie ich ein Mann der Wirtschaft. Also wir können auf dieser Basis von vielleicht auch Deals, wenn man das so sagen kann, im Trumpschen Sinne eine Einigung erzielen bei verschiedenen strittigen Fragen. Was sicherlich zum Beispiel von Seiten Deutschlands nicht besonders positiv gesehen wird, ist natürlich die Mitgliedschaft Babischs in dieser rechtsnationalen Fraktion im Europaparlament bei diesen Patrioten, wo er nicht nur Viktor Orban ist, sondern eben auch der Rassemblement National. Ich sage immer, wäre die AfD auch noch Mitglied, dann wäre es wahrscheinlich für die deutsche Regierung schwieriger, mit jemandem wie Babisch eben dann Kooperation zu schließen. Aber da die AfD nicht dabei ist, könnte man das vielleicht irgendwie umgehen. Das heißt, ich persönlich erwarte keine Änderungen, was das deutsch-tschechische Verhältnis angeht. Im Gegenteil, Babisch wird versuchen, vielleicht noch stärker eben darauf einzugehen, dass die tschechische Wirtschaft mit der deutschen sehr eng verwoben sind, dass auch er als Unternehmer in Deutschland aktiv ist und dass eben dieses Milieu kennt und auch Interesse hat, dass in Deutschland die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, was dann natürlich auch auf die tschechische Wirtschaft abfärben wird. Also im Großen und Ganzen erwarte ich hier, was die deutsch-tschechischen Beziehungen angeht, eigentlich die wenigsten Veränderungen.